Ich weiß nicht, ob du schon mal bedroht wurdest. Ob jemand zu dir gesagt hat, wenn ich dich erwische, dann geht's dir schlecht. Das ist kein gutes Gefühl, mit dieser Angst ständig unterwegs zu sein. Und dann hörst du plötzlich, mein Feind wurde eingesperrt. Und du weißt, du wirst ihm nie mehr begegnen. Er ist ein für alle Mal hinter Schloss und Riegel. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich vor Freude wirklich in die Luft springen und jubeln würde. Weil ich weiß, ich muss keine Angst mehr haben. Und mit diesem Jubel über einen Feind, der mich nicht mehr in Angst und Schrecken versetzen kann, versucht der Apostel Paulus, mich in 1. Korinther 15 anzustecken. Und der Feind, um den es geht, der ist übermächtig und der ist unbesiegbar. Das ist nämlich der Tod. An ihm komme ich nicht vorbei. Er wird mich aus dem Leben reißen, ob ich will oder nicht. Er wird mit seiner eiskalten Hand nach mir greifen. Er wird mir das Leben nehmen. Das ist als Mensch mein Schicksal. Und während ich vielleicht noch schreckerfüllt über diese Tatsache nachdenke, höre ich dann die Hoffnungsposaune, die Paulus in 1. Korinther 15 bläst. Dort macht er nämlich deutlich, weil Jesus auferstanden ist, deshalb hat der Tod nicht mehr das letzte Wort in meinem Leben. Der Tod kann nehmen, wen er will, aber mich bekommt er nicht, weil ich zu Jesus gehöre. Das ist die Siegesnachricht, die Paulus mir heute Morgen in meinen Kopf hineinhämmern möchte und die wir jetzt im Original lesen. Ich möchte aus 1. Korinther 15 ab Vers 12 lesen und ich lese dann bis Vers 34. Wenn aber gepredigt wird, so jetzt muss ich es glaube ich hier, da ist es schon, ja. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe. Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendesten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, so dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles und in allem. Was werden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen? Wenn überhaupt Tote nicht auferweckt werden, warum lassen sie sich denn für die Toten taufen? Warum sind auch wir jede Stunde in Gefahr? Täglich sterbe ich, so wahr ihr mein Ruhm seid, Brüder, den ich in Christus Jesus, unseren Herrn, habe. wenn ich nur nach Menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir? Wenn Tote nicht auferweckt werden, so lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet in rechter Weise nüchtern und sündigt nicht, denn manche sind in Unwissenheit über Gott. Zur Beschämung sage ich es euch. Ich habe diesen Abschnitt, den wir gelesen haben, mit dem Satz überschrieben: Der Tod ist tot, weil Jesus lebt. Die grammatikalischen Leute unter uns, habe ich gedacht, schon spannend, das gleiche Wort anders geschrieben. Ja, der Tod ist tot. Aber das ist die Nachricht, die Paulus hier in diesem Abschnitt bringt. Diese Welt sieht viele Kriege, diese Welt hat viele Kriege gesehen, aber sie hat auch viele Siege gesehen. Aber der größte Sieg ist, der Tod ist tot. Und jetzt kannst du natürlich sagen, träum weiter. Gerade letzte Woche oder vor 2 Wochen war ich auf einer Beerdigung und weißt du, was ich festgestellt habe? Der Tod ist lebendiger als je zuvor. Denn die Person, die wir da beerdigt haben, die war tot. Die hat also auch nichts mehr gesagt. Und da hast du recht. Es wird immer noch gestorben. Jeden Tag. Es wird gestorben, weil wir als Menschen uns von Gott getrennt haben, der das Leben ist. Wenn ich in das Leben starte, dann bekomme ich eine bestimmte Akkuladung mit und da kann ich auch nicht mehr nachladen, weil ich eben nicht an Gott angedockt bin, der die Quelle oder man könnte es anders sagen, der die Stromladung für mein Leben ist. Und wenn mein Akku leer ist, dann ist Schluss. Dann können meine Verwandten den Bestatter bestellen. Aber mein Leben besteht aus 2 Komponenten. Es besteht aus einer Hardware und aus einer Software. Das ist wie bei einem Handy. Wenn der Akku von meinem Handy leer ist oder das Handy kaputt ist, dann kann ich immer noch diese Karte rausziehen. Ich kann immer noch die SIM-Karte rausziehen und ich kann sie in ein anderes Handy hineintun. Da sind alle wesentlichen Daten gespeichert. Da ist die Rufnummer, wie ich Kontakt nach außen bekomme. Und das kann ich für dieses andere Handy übernehmen. Und die Bibel sagt, auch ich bestehe aus 2 Teilen, wie so ein Handy auch aus diesen 2 Teilen besteht. Ich bestehe aus einem Körper und ich fasse es mal zusammen, ich bestehe auch aus einer Geist-Seele. Und das, was wir hier gelesen haben, ist: Der Körper geht kaputt, aber meine Geist-Seele-SIM-Karte, die bleibt. Und so wie ich sie in ein neues Handy schieben kann, so wird Gott meine Geist-Seele-Persönlichkeit in einen neuen Körper schieben, in einen Auferstehungsleib. Darüber werdet ihr nächsten Sonntag noch einiges hören. Die Frage ist also nicht: Wie wird mein Körper unsterblich? Auch wenn eine Partei das bei der letzten Wahl versucht hat, auf ihr Parteiprogramm zu schreiben. Also du kannst, wer weiß, wie lange leben. Dein Körper, egal wie lange du lebst, wird ganz sicher sterben. Aber die Frage ist, was passiert mit deiner Geist-Seele-SIM-Karte? Was passiert mit deiner Persönlichkeit? Was passiert mit dir? Wenn du nicht zu Jesus gehörst, dann wirst du in der eiskalten Hand des Todes und des Teufels landen. Dann wird deine Lebens-SIM-Karte auch in einen neuen Leib geschoben, aber du bekommst diesen neuen Leib nicht, um zu leben, sondern du bekommst ihn, um zu leiden. Das sind keine Märchengeschichten aus dem Mittelalter. Jesus hat sehr viel über diesen Übergang der SIM-Karte geredet. Er hat sehr viel über die Hölle geredet, wie zum Beispiel in Matthäus 10, 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag, in der Hölle. Also auch hier wird klar, mein Leib wird sterben, aber meine Seele nicht. Die Frage ist also, wo bin ich denn nach meiner Trennung von meinem Körper. Normalerweise würde der Tod nach mir greifen, um mich festzuhalten. Aber Paulus macht jetzt in 1. Korinther 15 deutlich, wenn ich zu Jesus gehöre, dann ist es seine Hand, die die Hand des Todes festhält, die nach mir greifen möchte. Meine SIM-Karte gehört Jesus. Sie gehört nicht dem Tod. Und das ist die Hoffnung, die ich als Christ habe. Er wird meine SIM-Karte, wird mich in einen neuen Leib stecken. Und ich werde die Ewigkeit mit ihm verbringen. Wenn du Christ bist, dann ist das deine Zukunft. Und ich wünsche mir, dass wir davon gepackt sind, dass wir sagen, ja, das hat Jesus mir geschenkt. Und ich glaube, dass wir als Christen oft in der Gefahr stehen, diese unbeschreibliche Hoffnung, die Gott uns gibt, aus den Augen zu verlieren, genauso wie die Korinther. Das genau ist hier passiert. Die Korinther meinen, du, es gibt gar keine Auferstehung der Toten. Es gibt den Moment nicht, in dem Gott meine SIM-Karte in einen neuen Körper schiebt. Und du denkst, wie bitte? Das kann doch nicht sein, oder? Dass Christen solche fundamentalen Wahrheiten aus den Augen verlieren. Das geht doch gar nicht. Doch das geht. Allein deshalb, weil du es in 1. Korinther 15 nachlesen kannst. Und wir leben auch heute in einer Zeit, in der man in freien Gemeinden darüber nachdenkt. Ist Jesus denn tatsächlich für meine Schuld gestorben? Kann Gott so grausam sein? Kann Gott mir nicht einfach so vergeben? Oder man diskutiert, war Maria wirklich Jungfrau? Das geht doch gar nicht. Oder ist die Bibel in den Urschriften tatsächlich Gottes Wort, so richtig Wort für Wort? Oder enthält sie nur Gottes Wort, also Menschenwort, und da ist dann Gottes Wort so irgendwie eingeflochten? Mir ist wichtig, dass wir verstehen bei diesem Text, Paulus geht es nicht darum, dass er sagt, du, eigentlich ist es egal, was du glaubst. Hauptsache, du glaubst überhaupt irgendetwas an eine höhere Macht und irgendwie an Jesus. Und noch größere Hauptsache, dein Glaube hilft dir irgendwie in deinem Alltag. Genau das sagt Paulus nicht. Er macht hier deutlich, es ist nicht egal, was du glaubst. Es kommt auf den Inhalt an, was du glaubst. Es kommt darauf an, wer ist Jesus für dich? Ist Jesus für dich der auferstandene Sohn Gottes, der Todesüberwinder? Oder ist Jesus für dich ein guter Mensch mit hervorragenden ethischen Eigenschaften, von dem du jede Menge lernen kannst? Dann wäre das ein Jesus, den du dir selbst ausgedacht hast, aber nicht der Jesus, der sich mir in der Bibel vorstellt. Paulus sagt es hier in Vers 12 sehr klar. Wir predigen Christus, der von den Toten auferweckt wurde. Das heißt, die Auferstehung, die Predigt von der Auferstehung, gehört also zu den Eckpfeilern meines Glaubens. Und so bekennen wir es ja auch im apostolischen Glaubensbekenntnis. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Er wird kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Und dann, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, also so wird es ausgedrückt im apostolischen Glaubensbekenntnis. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass so wir als Freikirche Glaubensbekenntnisse belächeln. Also ich habe doch meine Bibel. Habe ich doch nicht nötig, irgendwas nachzusprechen, was Leute über Jahrhunderte entwickelt haben und vielleicht jeden Sonntag dann bei sich in der Kirche sprechen. Es ist ja eine Sache, wie ich das umsetze. Aber ich glaube, wenn wir so denken, dann verstehen wir nicht, welche Fundamente unseres Glaubens in solchen Glaubensbekenntnissen komprimiert zusammengefasst sind. Und deshalb ist es wichtig, uns zum Beispiel mit einem apostolischen Glaubensbekenntnis zu beschäftigen oder mit einem nizäischen Glaubensbekenntnis zu beschäftigen. Wir leben in einer Zeit, in der Grundfesten des Glaubens angegriffen werden. Und deshalb müssen wir diese Glaubenspfeiler kennen, die Christen in einem langen Prozess vor uns formuliert haben. Hier in 1. Korinther 15 geht es Paulus jetzt nicht um alle möglichen Glaubensaussagen, sondern es geht ihm hier um die Tatsache der Auferstehung. Er zeigt zunächst den Korinthern erst einmal, was sagt ihr eigentlich, wenn ihr sagt, es gibt keine Auferstehung? Ist euch das klar, was ihr damit sagt? Wenn es um Glaubensfragen geht, dann müssen wir das, was wir behaupten und das, was wir glauben, zu Ende denken. Und ich denke, das ist eine Schwäche unserer Zeit. Dinge werden nicht zu Ende gedacht. Und deshalb sagt Paulus hier, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann Christus nicht auferweckt worden sein. Meine Auferstehung hängt an seiner Auferstehung. Also wenn eine Rettungsmannschaft Verschüttete in einem Bergwerk erreicht und diese Verschütteten sehen wieder so ganz leicht das Tageslicht und der erste von ihnen wird dann an das Tageslicht gerettet, ist er gleichzeitig die Garantie dafür, dass die anderen auch gerettet werden. Also ihre Rettung hängt quasi an der Rettung des Ersten. Und das ist das, was Paulus versucht deutlich zu machen. Weil Jesus auferstanden ist, deshalb weiß ich, auch ich werde auferstehen. Und Paulus macht deutlich, das ist die zentrale Botschaft in unseren Predigten. Jesus ist auferstanden. Gott hat ihn auferweckt. Und wenn das nicht stimmt, dann behaupten wir etwas über Gott, was er nie getan hat. Also das heißt, dann lügen wir, dann sind wir falsche Zeugen Gottes. Aber viel schlimmer noch, ohne Auferstehung hat unsere Predigt keinen Inhalt. Ohne Auferstehung hört ihr heute Morgen vielleicht irgendwelche moralischen Gedanken, wo ihr sagt, ja, ganz nett, könnt ihr es auch anders formulieren, hört ihr heute Morgen warme Luft. Wir sind dann weiterhin des Todes fette Beute. Wir haben keine Chance, vor dem Tod zu fliehen. Der Dreh- und Angelpunkt unserer Botschaft, das Alleinstellungsmerkmal, ist die tatsächliche und leibliche Auferstehung des Herrn Jesus. Und deshalb war es Paulus wichtig, hier gleich oder am Kapitelanfang, das haben wir ja letztes Mal gehabt, zu zeigen, es gibt genug Zeugen, die Jesus lebend gesehen haben, nachdem er gestorben ist. Und hier nimmt Paulus diesen Gedanken auf und er sagt, warum ist denn das wichtig, dass ich so auf der Auferstehung herumreite? Und er gibt die Begründung selber, weil dein Glaube ohne Auferstehung null wert ist. Es ist wie ein Reichsmarkschein. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Sehen richtig schön bunt aus. Kannst du dir auch gut an die Wand hängen, aber du kannst damit nichts mehr kaufen. Es sieht aus wie Geld, es ist ja auch Geld, aber es ist nichts wert. Und so wäre dann mein Glaube. Er sieht vielleicht toll aus, aber es ist nichts wert. Ich kann damit nichts machen. Wenn ich dann vor Gott stehe und er meine Anklageschrift öffnet, dann kann ich nur sagen, schuldig, schuldig, schuldig. Und es wird niemand da sein, der mir meine Lebensschuld von meiner Schulter abnimmt. Und dann wird es mir so gehen, wie den anderen, die vor mir gestorben sind, die auch mit einem Container voller Lebensschuld in die Ewigkeit gegangen sind und so vor Gott stehen. Paulus sagt hier, dann sind sie verloren. Egal, wie fromm sie gelebt haben, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Denn Paulus sagt in Römer 4, 25, Jesus ist für unsere Übertretungen gestorben, aber er ist für unsere Rechtfertigung auferweckt. Also das ist da, wo Auferstehung greift, in der Rechtfertigung. Weil Jesus lebt, wird deutlich, der Tod konnte ihn nicht festhalten. Das bedeutet, Jesus ist wirklich sündlos, so sündlos, wie er es gesagt hat. Und das heißt, Gott hat das Opfer des Herrn Jesus eben auch angenommen. Jesus hat für meine Schuld bezahlt und an dieser Argumentationskette am Ende kommt raus, ich bin gerechtfertigt. Das versucht Paulus Ihnen hier deutlich zu machen. Meine Anklageschrift ist leer, weil sie Jesus genommen hat. Und seine Auferstehung beweist also meine Rechtfertigung. Deshalb ist ohne Auferstehung mein Glaube nichts wert. Also Paulus nimmt sich sehr viel Zeit, das zunächst mal deutlich zu machen, wenn ich das zu Ende denke, was es bedeutet. Und damit kommt er hier zum nächsten Abschnitt. Den beginnt er jubelnd und sagt, nun aber ist Christus auferstanden. Das ist also die Tatsache, damit der Satz stimmt, der Tod ist tot, weil Jesus lebt. Paulus zeigt ab Vers 21, wir haben alle das Adam-Gen in uns, also die Erbkrankheit, die jeder ins Leben mitbringt. Nicht jeder von uns hat zum Glück eine Erbkrankheit, eine zweite, aber die erste, die haben wir. Und über die redet Paulus hier, die bringe ich ins Leben mit. Und weil dieses Erbkrankheitsgen in mir ist, deswegen bin ich der Sünde gegenüber kraftlos. Und deswegen werde ich sterben. Ich werde an meiner Sünde sterben. Aber die Hoffnung ist, hier ist Gottes Geschichte, nicht zu Ende. Weil Jesus auferstanden ist, deswegen adoptiert Gott mich in seine Familie, deshalb gehöre ich zu ihm. Und diese Möglichkeit habe ich nur, weil Jesus den Tod besiegt hat und durch seine Auferstehung gezeigt hat, der Tod ist tot, weil Jesus lebt. Vers 22 ist nicht einfach. Ich lese ihn nochmal. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Man könnte diesen Vers so verstehen, alle haben das Adam-Gen in sich und jetzt haben alle das Christus-Gen in sich. Also sie haben automatisch Gemeinschaft mit Gott. Denn wenn die Bibel von Leben redet, redet sie von einer tiefen Beziehung mit Gott. Wenn ich keinen Hintergrund habe, dann kann ich diesen Vers so verstehen. Und dieser Vers ist ein gutes Beispiel dafür, dass ich den gesamtbiblischen Kontext beachten muss. Passt das, was ich jetzt denke, zu den anderen Aussagen der Schrift? Und da gibt es zwei verschiedene Kategorien von Auslegungen. Es ist manchmal so, nee, es ist immer so, dass ich ein theologisches Grundverständnis in meinem Kopf habe. Und dann komme ich an Bibelverse und ich merke, die passen nicht zu meinem Grundverständnis. Und was wir dann in der Regel machen, ich schließe mich ein, das Puzzleteil passt nicht, wir ziehen die Schere raus, man kann ein Puzzle auch so lange zurechtschneiden, dass es passt. Und dann werden Dinge einfach uminterpretiert, passt super in mein Bild. Ich glaube, das sollte ich nicht tun. Aber es gibt die andere Kategorie und mit der haben wir es hier zu tun. Ich habe nämlich Bibelverse auf der anderen Seite, die dem Bibelvers oder dem Verständnis des Bibelverses, den ich hier habe, eklatant widersprechen. Und das ist hier der Fall. Zum Beispiel Römer 4, 24 sagt Paulus, Gottes Gerechtigkeit wird denen zugerechnet, die an Gott glauben, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Also Gottes Gerechtigkeit wird denen zugerechnet, die glauben. Das ist dort eindeutig seine Aussage. Die nämlich glauben, Jesus ist für meine Schuld gestorben und nur er kann mich rechtfertigen. Und wenn ich das glaube und wenn ich im Gebet Jesus meine Schuld bekenne und ihn bitte, dass er das Steuerruder meines Lebens übernimmt, dann ist das ja der Beginn meines Lebens mit Gott. Übrigens, wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist und das gerne möchtest, dann werden hier nach dem Gottesdienst auch Mitarbeiter vorne sein, da kannst du deine Fragen loswerden und einen ersten Schritt auf Gott zugehen. Aber hier wird also deutlich, okay, das kann nicht bedeuten, dass automatisch alle das Christusgehen haben, weil Paulus durch das, was er an einer anderen Stelle sagt, sehr deutlich formuliert, ich muss glauben. Und auch wenn er Apostel ist, kann er nicht in jedem Bibelvers alles entweder oder und man muss auch noch Bedenken hineinlegen. Manches wird einfach vorausgesetzt. Ab Vers 23 redet Paulus von der kommenden Auferstehung und es geht ihm eben in diesen Versen nicht darum, den genauen Ablauf der Auferstehungen zu zeigen. Wir sind hier bei einem anderen Thema. Er betont die Tatsache, der Tag kommt, an dem für alle sichtbar wird, der Tod ist tot, weil Jesus lebt. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, kannst du dich als Christ schon mal darauf einstellen, wenn Jesus wiederkommt, dann wirst auch du auferstehen. Ich habe das am Anfang aus 1. Thessalonicher 4 gelesen. Paulus hat es deutlich hier in unserem Abschnitt auch gesagt, der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Also der Tod kann nicht mehr über mich herrschen, wenn ich bei Jesus bin. Das hat Jesus gesagt. Und das glaube ich ihm. Und wenn der Tod weggetan wird für Christen, dann wird Gott alles in allem sein. Das sagt auch die Offenbarung. Und Paulus beschreibt es hier in Vers 15 etwas ausführlicher. Oder in 1. Korinther 15 etwas ausführlicher. In Vers 27 ermahnt Paulus mich hier noch einmal und er sagt, wenn du die Aussagen in der Bibel liest, also wir haben manches Hermeneutische hier auch drin, dann versuche bitte nicht spitzfindig, die einen Aussagen gegen die anderen auszuspielen, sondern frage dich, was wird hier betont? Und das sagt Paulus, weil er schon im Ohr hat, wenn er sagt, alles wird den Füßen des Herrn Jesus unterworfen sein, dass einige dann behaupten, aha, alles wird den Füßen des Herrn Jesus unterworfen sein, dann ist natürlich auch Gott den Füßen des Herrn Jesus unterworfen, denn alles ist alles. Mögliche Argumentation. Für mich klingt Paulus hier etwas genervt. Wenn er sagt, das ist doch klar, dass Gott nicht Jesus unterworfen ist, sondern der Sohn dem Vater unterstellt sein wird. Aber er kennt seine Pappenheimer, deswegen sagt er das schon einmal. Ich glaube, das ist aber auch eine Gefahr, dass wir uns in dem Text verlieren können und dabei die Gesamtaussage des Textes übersehen. Für mich so ein klassisches Beispiel ist da Matthäus 24, 25. Das liest man und dann versucht man daraus den Endzeitkalender Gottes zu generieren. Und man übersieht dabei die Hauptaussage. Die Hauptaussage dort ist, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, wann ich komme. Und darauf soll ich achten, und nicht einen Endzeitkalender zusammenstellen. Ja, nach diesen hermeneutischen Hinweisen, achte auf die Hauptbetonung des Textes, verliere dich nicht in Details, zeigt Paulus noch einmal, warum der Glaube an die Auferstehung so entscheidend ist. Und damit kommen wir in den dritten Teil meines Textes heute. Er beginnt mit einer ganz schwierigen Aussage. Vielleicht habt ihr euch das auch schon gefragt, was es bedeutet, da lassen sich Leute für die Toten taufen. Also wenn du mal bei den Mormonen warst, dann weißt du, dass man es dort so praktiziert. Man lässt sich für die Toten taufen. Aber was macht Paulus hier? Spricht er die Taufpraxis der Mormonen an? War es vielleicht eine Irrlehre, die Paulus kannte, die er hier zitiert, aber die er damit nicht automatisch unterstützt? Oder spricht er hier von einer ganz normalen Glaubenstaufe, nur unter einem anderen Aspekt? Ja, wenn du seitenlang Kommentare liest, dann wirst du viele Lösungsvorschläge lesen. Und das deutet eigentlich darauf hin, man kann es nicht sicher sagen. Und ich kann es auch heute Morgen euch auch nicht sicher sagen, was Paulus mit der Totentaufe genau meint. Und doch ist seine Aussage klar. Auch wenn ich nicht weiß, was meint er damit, will er deutlich machen, warum immer die Leute das machen, ihre Praxis zeigt, wir rechnen mit der Auferstehung. Das betont er. Wir rechnen mit der Auferstehung. Und dann geht er genau in diesem Gedanken weiter, immer mit der gleichen Schlussfolgerung. Er sagt, ich bin stündlich in Gefahr. Stell dir das mal vor, du weißt in deinem Leben jede Stunde, hey, ich bin in Gefahr. Das setzt einen Haufen Adrenalin in dir frei, aber ich glaube, das brauchst du nicht unbedingt. Und dann redet Paulus auch noch von Selbstverleugnung. Das ist auch nicht typisch Mensch. Typisch Mensch, ich drehe mich erstmal um mich. Und natürlich kann ich mein Leben auch nur aus meiner Perspektive sehen. Du hast bis jetzt durch deine Augen immer nur deine Perspektive gesehen. Also du kannst ja gar nicht dich von außen sehen, auf dem Foto vielleicht, aber nicht in Wirklichkeit. So sind wir halt gestrickt. Aber Selbstverleugnung heißt doch, ich sage zu mir selbst, ich bin jetzt nicht da. Ich bin jetzt nicht wichtig. Ich handle auch mal anders, als ich es möchte, auch wenn es mir Nachteile einbringt. Das ist Selbstverleugnung. Und dann denkst du, krass, warum machen Menschen denn das? Paulus setzt nochmal einen drauf. Er sagt, ich habe in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft. Nochmal so ein Satz. Was meint Paulus damit? War er tatsächlich in der Arena und hat mit einem Löwen gekämpft? Wir haben in der Bibel keinen Hinweis darauf. Vielleicht hat Paulus tatsächlich so einen extremen Moment der Angst durchlebt und wir haben nichts davon aufgeschrieben bekommen. Aber vielleicht redet er hier auch so eine andere Auslegung von sehr bösartigen Menschen. Mit denen hat er immer wieder zu tun gehabt, dass er sagt, ich kämpfe mit denen. Wieder die Frage, warum hält man denn sowas aus? Das ist doch widersinnig. Und Paulus gibt die Antwort in Vers 32. Er sagt, wenn Tote nicht auferweckt werden, dann sind diese Opfer und dieser Einsatz wirklich Blödsinn. Ich habe es jetzt mal frei formuliert. Und er geht sogar noch weiter. Das ist ja nicht nur Blödsinn, sondern dann ist es logischer, sich zu betrinken und mit meinen Leidenschaften alles Mögliche mitzunehmen, was geht, bis es dunkel wird, weil der Sargdeckel über meiner Leiche geschlossen wird. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, ein zweiter Gedanke, der da noch kommt, dann stehe ich einmal vor Gott und ich kann Gott sagen, Gott, ich habe mich für dich eingesetzt. Ich habe jede Menge Nachteile in Kauf genommen. Wir haben es im Gebet gehört von Christen in Nordkorea. Ich war in diesen Lagern. Ich habe Lebensgefahr ausgestanden. Was für ein Schock, wenn Gott zu mir sagen müsste, ich weiß, dass du alles getan hast, aber es ist alles nichts wert, denn du bist noch in deinen Sünden, weil Jesus gar nicht auferstanden ist. Du hast einem Märchen geglaubt. Es gibt für dich keine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Ihr merkt, Paulus versucht hier das Gift der Bibelkritik auf zwei verschiedenen Wegen unter das Mikroskop zu zerren. Er hat zunächst die Korinther mal herausgefordert, denkt eure bibelkritischen Gedanken bitte zu Ende und erkennt, ihr wäret noch in der Hand des Todes. Und dann hat Paulus ab Vers 29 versucht zu zeigen, wenn ihr die Auferstehung leugnet, dann ist alles das, was ihr für Gott tut, nichts wert. Und dann schließt er seinen Gedanken ab mit Vers 33 und er sagt, irrt euch nicht, ich formuliere es mal anders, trinkt das Gift der Bibelkritik nicht. Weißt du, es gibt Gift, wenn die Mischung dann sehr intensiv ist, dann merkst du das sofort. Also ich kenne jemanden, der hat Ratten mit E605 vergiftet und zwar in Volldosierung. Der Effekt war, die Ratten sind sofort umgekippt und die Ratten sind schlau, die anderen sind da gar nicht mehr hingegangen. Aber wenn du normales Rattengift auslegst, dann wirkt es ganz, ganz langsam. Die Ratten wissen nicht mehr, wo sie es gefressen haben. Und Bibelkritik wirkt ganz, ganz langsam. Es ist wie Rattengift. Du nimmst die Gedanken auf, sie werden langsam in dir größer und du merkst es gar nicht, wie es dein Denken verändert. Dieses Gift wird dein geistliches Leben umbringen. Paulus sagt hier am Schluss, ihr habt keine Ahnung von Gott. Ihr seid in Unwissenheit über Gott. Beschäftige dich lieber mit Gott und seinem Wesen und dann würde dir viel schneller auffallen, was dir da für Gift angeboten wird. Ihr habt schlechten Umgang, sagt Paulus. Ihr seid mit Leuten unterwegs, die versuchen, euch die Auferstehungshoffnung zu nehmen. Und deshalb habe ich Paulus euch deutlich gemacht, die Auferstehung ist sicher bezeugt durch die Zeugen. Das hat er im ersten Teil deutlich gemacht. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und hier hat er gezeigt, die Auferstehung ist auch theologisch wichtig. Denn ihr wäret sonst noch in euren Sünden. Also die Auferstehungshoffnung soll euer Nachschubbrenner sein. Sie soll eure Motivation sein, euer Leben für Gott einzusetzen. Und deshalb lass dich nicht von den falschen Leuten prägen, die mit ihren Giftbechern, die mit ihrem Rattengift rumlaufen. Keine Ahnung, wie sie damals hießen. Für mich heute sind Plattformen wie Worthaus oder wie Hossa Talk solche Plattformen, die biblische Fake News verbreiten. Und wenn ich diese Dinge aufnehme in meinem Kopf, dann werden sie etwas in meinem Herz tun. Und deshalb muss ich mir sagen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ich glaube, dass die Bibel Antworten hat für Menschen, die zweifeln, weil sie nicht glauben können, aber glauben möchten. Mein Namensvetter Thomas war ja so einer. Die Bibel nimmt Zweifler ernst und sie lädt sie ein, zu Jesus zu kommen, ihm die Zweifel zu bringen, mit anderen Christen zu sprechen, die ihnen helfen können. Aber wenn es wie hier ist, dass der Zweifel zum Prinzip wird oder sogar zum Aushängeschild für einen angeblich aufgeklärten Glauben, dann wird es wirklich gefährlich. Wenn dieser Zweifel mich dann prägt und meine Beziehung zu Jesus belastet, dann will ich dieses Wort ernst nehmen, das Paulus hier am Schluss sagt. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, werde nüchtern und sündige nicht. Dann bricht das Gespräch ab. Und dann such es mit Leuten, die vielleicht selbst mit Zweifeln zu kämpfen haben und nach Antworten suchen und nicht mit Leuten, bei denen der Zweifel schon lange zum Prinzip geworden ist. Lass dir, und das ist die Botschaft von Paulus, deinen Auferstehungsglauben nicht nehmen. Lies immer wieder 1. Korinther 15, um mit deinen Füßen wieder auf den Glaubensboden zu kommen, wenn du ihn verloren hast, damit du wieder zu der Gewissheit durchdringen oder dich weiterhin an ihr freuen kannst. Der Tod ist tot, weil Jesus lebt. Amen.